Also liebe Freunde, bildet euch jetzt bitte nicht ein, dass ich Schwäbisch spreche, auch wenn ich in Schwaben wohne. Es ist wirklich ein kleines Dorf in der Nähe von Zwickau, Waldenburg. Da denkt ihr ja gleich wieder, das ist auch wieder bei euch hier in Schwaben. Es gibt ja eins wieder an der Autobahn. Aber ihr solltet gleich zu Beginn wissen, Sächsisch ist Hochdeutsch. Wer lacht hier? Also Martin Luther hat die Bibel in sächsische Kanzleisprache übersetzt. Deshalb behaupten wir, dass Sächsisch Hochdeutsch sei. Die meisten haben es bloß noch nicht begriffen. Okay, zum Thema. Ich rede nicht so viel von mir, ich rede lieber von Jesus Christus. Und da möchte ich beginnen heute mit dem, was ihr wahrscheinlich auch schon mal gelesen oder gehört habt, diesen Satz: Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben. Das kannst du auf Glückwunschkarten lesen, wenn jemand sich das Ja-Wort gibt. Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben. Das sage ich hoffentlich nicht. Denn was soll denn das für eine Ehe werden, wenn das Schönste schon vorbei ist? Hoffentlich nicht. Die Veranstalter der Jumiko, die haben mir aufgetragen, heute Morgen über ein Hochzeitsfest zu reden. Und ich muss mal sagen, das ist ein Hochzeitsfest, das übersteigt eigentlich alle Vorstellungen, um das es heute Morgen hier gehen soll. Das kommt noch auf uns zu. Das ist unüberbietbar. Darauf dürfen sich alle Menschen freuen, weil sie dahin eingeladen sind. Und eingeladen sind die glücklich und die unglücklich Verheirateten. Eingeladen sind die glücklichen und die unglücklichen Single. Die Geschiedenen und die Verwitweten sind eingeladen. Es sind sogar die Prostituierten und die Homosexuellen dahin eingeladen. Von diesem Hochzeitsfest hat Jesus höchstpersönlich erzählt. Und ich finde das immer klasse bei der Jumiko. Da gibt es immer so 2, 3 Leute, die haben sogar eine Bibel mit. Du kannst das nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Ein König lädt zur Hochzeit ein, sein Sohn heiratet. Eine riesengroße Party ist angesagt. Das Fest wird geplant, es rückt immer näher, wie das halt so ist. Es ist bald soweit, also wärmt der König schon mal die Gäste, die eingeladen werden, vor. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet, und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Also die sollen den Termin schon mal im Kalender eintragen. Nun musst du wissen, das Hochzeitsfest, das heißt hier gleich, das ist das Himmelreich. Beim Himmelreich, da geht es aber nicht, das müssen wir schon erstmal feststellen, nicht um eine ideale Gesellschaftsordnung oder eine ideale Lebensordnung hier auf Erden. Wir können es auch nicht durch Reformen oder durch eine Revolution errichten, das Himmelreich. Es geht auch nicht um soziale und politische Programme. Es geht darum, dass Gott etwas tut. Er bereitet das königliche Fest vor. Du darfst also beim Himmelreich nicht an die Reiche in unserer Welt hier denken. Das Himmelreich unterscheidet sich wesentlich von allen anderen Reichen. Es ist unvergleichlich, das findest du nicht bei Google. Da führt dich auch kein Navigationssystem hin. Da regiert kein blutiger Diktator und auch keine blutleere Demokratie. Das Himmelreich ist auch kein vollautomatisches Schlaraffenland, wie sich mancher das so vorstellt. Das wäre die Katastrophe. In so einem Schlaraffenland, da gäbe es Sättigung pur. Man fragt sich, was ist denn dann, wenn wir wirklich alles haben? Da wird ja dann aus Überfluss Überdruss. Wir kommen ja gerade vom Weihnachtsfest her. Eine Mutter alleinerziehend, die finanziell nicht so gut aufgestellt ist, die hat wirklich versucht, die Wunschzettel ihrer 3 Kinder korrekt abzuarbeiten. Hat es auch geschafft. Und dann liegen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und die Geschenke werden ausgepackt und dann sitzt der Junge der Familie etwas deprimiert auf dem Sofa und die Mutter fragt: Du bist wohl mit deinen Geschenken gar nicht zufrieden. Da sagt der Junge: Doch, ich habe alles bekommen, was ich mir gewünscht habe, jetzt habe ich aber nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. Also wenn du betest, dein Reich komme, dann kommt noch etwas auf dich zu, das du nicht mal träumen kannst, selbst wenn du hier schon im Überfluss lebst. Das Beste, das Unüberbietbare, eben das Reich Gottes. Auch wer hier alles hat und übersatt ist, der darf sich noch auf etwas freuen, und zwar auf das Himmelreich. Das Himmelreich ist auch keine klassenlose Gesellschaft. Also wir im Osten kennen uns mit diesen Geschichten ganz gut aus. Das hatten wir schon mal. Peinlich wurde es dann, wenn das, was angeblich allen gehörte, nicht für alle gereicht hat. Und dann waren zwar alle Leute gleich in so einem System, aber manche, die fühlten sich gleicher und haben sich besser bedient. Also diese klassenlose Gesellschaft, die wollte man erkämpfen, man wollte sie diktieren, man wollte sie unter Umständen sogar herbeibomben, aber das brachte immer nur Leid und Tränen. Das Himmelreich ist auch keine Multikulti-Gesellschaft hier auf Erden, wo alle Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und unterschiedlichen Ansichten friedlich miteinander leben. Dass die Menschheit das nicht schafft, das kriegen wir tagtäglich zu spüren oder wir kriegen es in den Medien vorgeführt. Da wird manchmal dann aus Multikulti Multitumulti. Natürlich haben wir Christen den Auftrag, in dieser Welt die Ärmel hochzukrempeln. Wir haben die Schöpfung zu bewahren. Wir sollen andere Menschen, die anders glauben und die anders leben und andere Ansichten vertreten, achten. Aber, liebe Freunde, eine heile Welt bauen, in der alle Menschen glücklich leben können, das schaffen wir nicht. Da übernehmen wir uns, da heben wir uns einen Bruch. Und wer meint, das zu schaffen, der predigt dann nur noch Gesetz. Dann weißt du, was du erstens bis elftens alles zu halten hast, damit du ja diese Welt rettest. Christen können das Himmelreich auf Erden nicht errichten. Wir haben es ins Himmelreich einzuladen und parallel dazu hier die Ärmel hochzukrempeln. Nun wird also die Einladung zur Hochzeit verschickt. Muss dir mal vorstellen, der Chef des Universums lädt dich ganz persönlich, jeden Menschen zu dieser großen himmlischen Party ein, zum ewigen Leben. Gott lädt alle ein und dann kommt der Schock. Die Einladung des Königs wird ausgeschlagen. Die Medien, die überschlagen sich, das ist doch unvorstellbar, dass jemand so eine königliche Einladung ausschlägt. Also ich zum Beispiel, ich kenne junge Leute, die finden Familienfeiern absolut ätzend. Wenn die aber eine Einladung zu einem Hochzeitsfest kriegen, wird das sofort ins iPhone eingetippt. Weil die wissen ganz genau, da gibt's gutes Futter. Da musst du hin. Da trägt man sogar die nervige Verwandtschaft. Obwohl wir uns das schwer vorstellen können, dass Leute eine königliche Hochzeit ausschlagen, passiert das aber tagtäglich. Ich lese hier nochmal, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Vielleicht darf man mal fragen, was hätte Gott eigentlich für einen Grund, dich und mich, uns Menschen überhaupt einzuladen? Gibt es da überhaupt einen? Nietzsche hat einmal die Menschheit als Ungeziefer in der Erdrinde bezeichnet. Das ist natürlich starker Tabak, aber es macht zumindest deutlich, was der Mensch im Verhältnis zu diesem großen, lebendigen Gott ist, der diese Welt geschaffen hat. Ein Winzling. Und wer sich selber ehrlich anschaut, der muss doch feststellen, bei allem, was ich selber denke, was ich sage und was ich tue, kann eigentlich Gott kein Interesse an Lutz Schäufler haben. Kann er eigentlich an uns kein Interesse haben. Aber er hat Interesse. Er hat das Drama am Kreuz inszeniert, damit die Sünde, also auch alles, was ich denke, was ich sage und tue, damit das alles vergeben werden kann. Er bereitet das Hochzeitsfest vor, weil er dich dabei haben will. Er schafft die Voraussetzung, damit du Vergebung bekommst. Und da kannst du eigentlich nur noch mit offenem Mund dastehen und staunen und sagen, da kriegst du dich gar nicht mehr ein. Nun gibt es aber auch manche Christen, die haben sich gefährlich, sehr gefährlich daran gewöhnt, die denken, die Einladung zum König, das ist alles selbstverständlich. Da muss ich feststellen, es gibt eine christliche Sattheit, die ist schlimmer als der Hunger der Heiden. Dass man sich daran gewöhnt hat, es ist doch selbstverständlich, dass ich die Einladung bekomme, es ist doch selbstverständlich, dass ich meine Schuld vergeben bekomme. Für mich hat das Himmelstor gefälligst immer offen zu stehen. Man soll sich mal nicht täuschen, man kann sich am Himmelstor auch mit so einer Denke den Schädel einrennen, weil es nämlich zu ist. Nun muss ich erst mal sagen, dass es hier um eine Einladung geht von dem König. Es geht nicht um einen Befehl. Der König hätte können auch einen Befehl rausgeben, aber schickt eine Einladung. Und warum? Weil er niemanden an die Festtafel zwingen will. Wer gezwungenermaßen auf dem Hochzeitsfest rumhängt, der versaut doch die ganze schöne Stimmung. Der König will Gäste haben, die gerne kommen. Warum haben die Leute die Einladung abgelehnt? Weißt du, wenn Gott gesagt hätte, wer alle meine Gebote vom ersten bis zum letzten gehalten hat, der darf zum Hochzeitsfest kommen. Dann würde ich verstehen, dass die Leute sagen, also tut uns leid, da können wir nicht kommen. Ich brauche nur abends im Bett mal die 10 Gebote der Reihe nach durchzugehen. Jeden Tag passiert das Gleiche. Da weiß ich ganz genau, es gibt immer ein paar, wo ich auf jeden Fall daneben gelegen habe und was in meinen Gedanken sowieso passiert ist. Also wenn ich die 10 Gebote erst halten muss, um zum himmlischen Hochzeitsfest die Einladung anzunehmen, hätte ich ja ein Problem. Aber das hat er ja nicht gesagt, der König. Die Gäste, die verachten die reich beladenen Tische, auf denen Vergebung und Liebe serviert wird. Und liebe Freunde, das ist der Gipfel der Undankbarkeit. Die besseren Leute sagen ab, sie hatten Wichtigeres zu tun, sie hatten viel Arbeit in der Firma. Und einen weiteren Grund für die Ablehnung habe ich mir gedacht, das könnte sein, jeder hat so bestimmte Bereiche in seinem Leben, die ihm wichtiger sind als Gott. Bei manchen ist das der Umgang mit dem Geld. Die finden, Geiz ist geil. Und wenn sie anfangen, die Bibel zu lesen, dann kriegen sie mit, dass Gott sagt, Geiz ist Sünde. Und damit du gegen diese Sünde etwas angehen kannst, solltest du möglichst 10% von deinem Einkommen anderen abgeben, für das Reich Gottes zur Verfügung stellen. Das ist so eine heilsame Methode, das auch einzuhalten. Du wirst sogar merken, dass du dabei gesegnet wirst. Bei anderen ist es vielleicht der Umgang mit der Sexualität. Die sagen, ich brauche ein bisschen Spaß, ich bin so veranlagt, dass ich von einem Bett zum nächsten hüpfe. Das ist eine Schöpfungsvariante Gottes. Kann ich nichts dagegen tun? Und wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, merkst du plötzlich, dass Gott sagt, du sollst nicht in die Ehe einbrechen eines anderen, du sollst nicht aus deiner Ehe ausbrechen. Und Sexualität und Liebe ist auf lebenslange Treue angelegt. Bei anderen ist vielleicht der Bereich der Umgang mit den Eltern. Die sagen, was ist das mit diesem merkwürdigen Elterngebot? Weiß Gott nicht, dass meine Eltern ständig in einem schwierigen Alter sind? Sag ich, nicht zum Aushalten bei uns? Und obwohl Gott das weiß, sagt er, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann gibt es eben diesen Punkt, dass manche meinen, alles kann Gott in meinem Leben bekommen, aber dieses eine kann er nicht bekommen. An einer anderen Stelle kann er gerne in mein Leben kommen, aber hier an diesem Punkt nicht. Gott will an den anderen Stellen aber nicht in dein Leben kommen. Er sucht sich in deinem Leben die dickste Betonmauer aus und dort will er rein. Und wenn du an dieser Stelle nicht aufmachst, da kehrt er um. Es lohnt sich also in unserem Leben, uns Gedanken zu machen über die dicken Betonmauern. Und wenn du nicht aufmachst, klingelt der Bote des Königs woanders. Die Leute, die hatten Wichtigeres zu tun, als zu Gott zu kommen. Die hatten nichts für Gott, sie hatten nichts gegen Gott. Der große Gott, der Chef des Universums, war ihnen einfach gleichgültig. Die gehen mit Gott genauso um wie manche Jugendlichen mit ihren Eltern. Wenn die alten Herrschaften mal was wollen, dann lassen sie Papi und Mami einfach in der Ecke stehen und gehen. Sie wollten nicht kommen, steht hier. Wer aber die Einladung von Gott befolgt, wer sich auf die Socken macht, der ist Bürger, Staatsbürger im Himmelreich. Und ich möchte dich heute Morgen mal fragen, bist du Staatsbürger in diesem Himmelreich, wo Gott dich hin einlädt? Ich hörte von einer Geschichte, die trug sich kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu. Mussolini erließ einen Erlass, eine Verordnung, und die Verordnung bedeutete, Italiener durften nicht mehr nach Amerika auswandern. Und von diesem Erlass waren in einer italienischen Stadt zwei Männer betroffen. Der eine war ein Bankier, er war sehr erfolgreich, er war sehr wohlhabend, er sprach fließend Englisch. Er war jetzt zu Besuch in Italien, in der Heimat, und durfte nun Italien nicht verlassen, denn er hatte sich nicht um die Staatsbürgerschaft gekümmert in Amerika. Und weil er nicht amerikanischer Staatsbürger war, durfte er Italien nicht verlassen. Ein anderer, den es auch betraf, das war ein ganz einfacher Mann. Er lebte erst wenige Jahre in Amerika. Er hatte aber den Eid auf die amerikanische Verfassung geschworen und er zeigte seine Papiere und durfte sich mit diesen Papieren auf die Räder machen, Richtung Amerika. Obwohl er sich in den amerikanischen Verhältnissen bei weitem nicht so gut auskannte wie dieser Bankier, obwohl er nur gebrochen Englisch sprach, er hatte sich um die Staatsbürgerschaft gekümmert. Liebe Freunde, bei beiden Männern ging es nicht darum, was sie geleistet hatten. Es ging nicht darum, was sie besaßen oder wie gut sie sich schon an die Verhältnisse in Amerika gewöhnt hatten. Es ging um die Frage, bist du Amerikaner oder bist du es nicht? Beim Himmelreich, da geht es nicht in erster Linie darum, wie gut du dich in der Bibel auskennst. Da geht es nicht darum, was du als Jugendleiter, als Kirchvorsteher oder Kirchgemeinderat heißt das, glaube ich, bei euch hier, oder was du als Missionar geleistet hast. Es geht in erster Linie darum, hast du die Einladung angenommen, gehörst du dazu oder nicht? Wir hatten vor 2 Jahren das große Vorrecht, weil eins unserer Kinder geheiratet hat, unsere Tochter, ein junger Mann aus Malaysia, da hatten wir das große Vorrecht, nach Malaysia zu fliegen. Die Hochzeit bestand ja aus 3 Teilen. 1. Teil England, Standesamt, 2. Teil Sachsen, kirchliche Trauung, 3. Teil Malaysia, Volksfest. Dann mussten wir uns einen Reisepass besorgen, weil so oft turteln wir nicht in der Welt rum. Und dann haben wir gemerkt, diesen Reisepass, den kann ich zu Hause nicht auf dem Kopierer herstellen, das machen die für mich. Der Staat, zu dem ich gehöre, der schafft die Voraussetzungen, dass ich als Bürger dieses Landes ins Ausland reisen darf. Aber ich muss meinen Beitrag leisten. Ich muss meine Unterschrift und neuerdings eben auch meinen Fingerabdruck abgeben. Wenn ich das nicht machen würde, könnte ich nicht als Bürger dieses Landes auf Reisen gehen. Dann habe ich mir gedacht, so ähnlich ist das mit dem Himmelreich auch. Gott schafft alle Voraussetzungen, dass du Bürger im Himmelreich sein kannst. Jesus am Kreuz sorgt dafür, dass dein Leben und die Beziehung zu Gott geklärt wird, dass die Sünde vergeben wird. Der auferstandene Herr sorgt dafür, dass du ins Himmelreich reinkommst. Die Voraussetzungen, die hat Gott alle geschaffen für jeden einzelnen Menschen. Egal, welche Lebensbedingungen du hast, egal, welche Lebensführung du hinter dir hast. Aber es kommt irgendwann im Leben dazu, dass du deine Unterschrift und deinen Fingerabdruck abgeben musst. Dass du Ja sagen musst. Ich will Bürger im Himmelreich sein. Und ich will als dieser unterwegs sein im Leben und ich will im Himmel ankommen. Die Einladung hast du erhalten, das ist die Bibel, die Heilige Schrift. In der Bibel steht, dass alle Menschen eingeladen sind und dass alle Menschen auch die gleichen Voraussetzungen haben. Ich fasse es mal kurz zusammen, sonst brechen wir heute Morgen hier den Rahmen. Also erstens, alle sind Sünder, das sind Voraussetzungen. Alle müssen die Einladung annehmen und die Schuldfrage muss geklärt werden. Die Presse, die brachte im Sommer letzten Jahres eine Meldung, die hieß, bis heute kann Susi Quattro nicht vergessen, dass sie mit 18 eine Abtreibung vornehmen ließ. Die Sängerin, die war ein Star in den 70er Jahren, die jungen Leute wissen das ja heute gar nicht mehr, Bassgitarre hat sie noch gespielt. Die hatte mit 18 eine flüchtige Affäre, war davon schwanger geworden und der Vater des Kindes war verheiratet, also hat sie sich dazu entschlossen, das Kind abtreiben zu lassen. Quattro ist heute Mutter von 2 Kindern und hat diese Entscheidung nie überwunden. Sie sagte, ich hätte es geliebt, dieses Baby zu haben. Es vergeht kein Jahr, in dem ich nicht darüber nachdenke, wie könnte das Kind sein, wie alt wäre es jetzt. Und dann sagte die 63-Jährige, wenn ich jemals hoffentlich vor der Himmelspforte stehe, wird das die Sünde sein, für die ich zahlen muss. Die Sängerin merkt, die Schuldfrage muss geklärt sein. Wird das die Sünde sein, für die ich zahlen muss? Aber sie ahnt wahrscheinlich noch nicht, vielleicht hat sie auch noch niemand gesagt, sie kann nicht zahlen. Am Himmelstor kann kein einziger Mensch für seine Sünde zahlen. Für die Sünde aller Menschen hat einer bereits bezahlt, das ist Jesus Christus. Er hat mit seinem Leben bezahlt am Kreuz. Und seitdem kann jedes Kind, jede Frau und jeder Mann sich an Jesus wenden und erfahren, meine Sünde ist erledigt. Jesus schenkt mir Frieden ins Herz und er bezahlt für mich den Eintritt am Himmelstor. Nun müsst ihr wissen, bei den meisten Fürsten war es früher Brauch, dass bei der Hochzeit eines Prinzen eine neue Steuer erhoben wurde. Wurde eine Summe vom Volk verlangt. Und wir müssen hier feststellen, dass der König, also Gott, da ganz anders ist. Er fordert gar nichts vom Volk. Er hat alles vorbereitet, er lädt ein, aber die Leute verweigern stolz das Angebot. Sie schlagen die Einladung aus. Und nun lädt Gott zum zweiten Mal ein. Abermals sandte der König andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Er sagt, ich habe da alles so schön vorbereitet. Wenn ihr den Text hier liest, ich rieche schon den Braten. Ich sehe den Rotwein schon auf dem Tisch stehen, dass die Festtafel ist gedeckt. Und der König fragt sich, vielleicht haben Sie meine Einladung nicht verstanden, habe ich es nicht ausführlich genug beschrieben, um was es geht? War die Nachricht zu kurz? Und dann fragt er sich vielleicht noch, was habe ich Ihnen denn getan, dass Sie meine Einladung ausschlagen? Ich will doch nur Gutes. Und dann schickt der König neue Boten, lädt nochmals ein. Gott spricht so, als hätte er etwas davon, dass wir zum Hochzeitsfest kommen, dass wir gerettet werden, wie ein Vater für sein krotziges Kind das Beste will. Ich merke hier, springt dir förmlich die Liebe Gottes entgegen. Aber jetzt müssen wir feststellen, die Eingeladenen schlagen die Boten und bringen einige um. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie, steht hier. Also Gott schickt immer wieder neue Knechte los mit seiner Einladung, nicht nur die Propheten, nicht nur die Apostel, nicht nur die Missionare, sondern auch dich. Außerdem kannst du an dieser Stelle lernen, dass es ein anstrengender Job ist, wenn du dich als Bote senden lässt. Das kann sogar deprimierend werden, wenn du immer wieder Ablehnung erfährst. Eine kleine Ablehnung haben wir vorhin gerade gehört. Lass dir mal sagen, Evangelisation, also die Einladung zum Himmelreich, Evangelisation und Mission findet nicht erst dann statt, wenn sich jemand bekehrt hat, sondern Evangelisation findet dort statt, wo Menschen ins Himmelreich eingeladen werden, wo du ihnen die frohe Botschaft sagst, auch wenn du Ablehnung erfährst, auch wenn sich niemand bekehrt. Wenn du einlädst, ist das Evangelisation. Wenn du einlädst, dann hast du den Auftrag ernst genommen, den Jesus uns gegeben hat. Für die Bekehrung bist du nicht zuständig. Das ist sein Job. Aber unser Job ist es, und da will er uns in seine Mission mit hineinnehmen, dass wir die Einladung überbringen. Und dass Boten von Gott getötet werden. Das kommt in unseren Tagen häufiger vor, als wir das überhaupt erahnen können. Missionsexperten weisen ja immer wieder darauf hin, dass wir zurzeit die größte Christenverfolgung haben, die man in der Kirchengeschichte bisher gekannt hat. Und da werden Brüder und Schwestern eingekerkert und manche bezahlen es mit ihrem Leben. Da schaut Gott sich aber alles nicht an bis in alle Ewigkeit. Und das kriegen wir jetzt hier auch noch mit. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Aber wisst ihr, Freunde, dass es dem König reicht, und das kann ja eigentlich jeder verstehen. Und dass die Mörder zur Rechenschaft gezogen werden, das kann man auch verstehen. Aber eins versteht man nicht, der schickt neue Boten aus. Die bekommt den Befehl, die Menschen von der Straße einzuladen. Die von der Bushaltestelle, die Penner, die Herumhänger. Aber nicht deshalb, damit die Spießer in ihren Wohnvierteln endlich mal ihre Ruhe haben und nicht mehr gestört werden. Oder dass die vielleicht keinen Blödsinn mehr anstellen an der Bushaltestelle. Oder dass vielleicht der Sozialarbeiter endlich mal ein Erfolgserlebnis einfahren kann. Die von der Straße werden eingeladen, damit sie am Himmelreich nicht vorbeilaufen und sich in ihrem irdischen Leben nicht verlaufen. Da sage ich mir, ist doch eigentlich riskant. Wir werden die Leute von der Straße, die Penner und die Herumhänger sich im königlichen Palast benehmen, Die stürmen das kalte Buffet, die rülpsen, um zu zeigen, dass es geschmeckt hat. Vielleicht kennt ihr nicht mal einen Unterschied zwischen Klobecken und Waschbecken und verwechseln das auch noch. Aber der König geht das Risiko ein. Er lädt ein und Gott macht das so. Liebe Freunde, eins ist klar, das himmlische Hochzeitsfest fällt niemals aus. Das fällt nicht aus, unter Garantie fällt das nicht aus. Da, wo die Genies versagen, da holt sich Gott die Versager. Da, wo die Kirchenchristen streiken und sich nur mit sich selber beschäftigen und Nabelschau betreiben, da holt Gott sich die Leute, die nicht in einer frommen Familie aufgewachsen sind, die nicht mal wissen, wer Matthäus, Markus, Lukas waren. Und mit diesen Leuten baut er dann Gemeinde. Das sind die Leute, die noch Feuer haben und die noch in eine Mission gehen. Du musst wissen, Gott nimmt niemals jemanden in Sippenhaft. Wenn ein Mensch aus einer gottlosen Familie kommt, wo die Gebote Gottes mit Füßen getreten wurden, greift Gott da voll rein und sagt, ich will aber diese Kinder auf meiner Seite haben. Und er lädt sie ein. Wenn sie ihm folgen, kann er Erstaunliches mit diesen Kindern anfangen. Dann nimmt auch andersrum niemand in Sippenhaft. Wenn du aus einer frommen Familie kommst, bist du nicht automatisch im Himmelreich zu Hause und Bürger im Himmelreich. Dann erwartet auch von dir den Fingerabdruck und deine Unterschrift. Dann sagen manche, wunderbar, ich darf kommen, wie ich bin. Jeder darf kommen, wie er ist. Und manche verstehen das dann so, ich bin ein Sünder. Gott liebt mich so, wie ich bin. Er lädt mich ein, also kann ich auch bleiben, wie ich bin. Ich brauche mich nicht mehr um die Gebote zu kümmern. Ich brauche mich nicht anzustrengen. Ich tue, was ich will. Ich bin doch gerettet. Ich bin doch Bürger im Himmelreich. Und wer so denkt, für den geht die Geschichte hier weiter. Die Gäste sind da. Der König kommt, um seine Gäste zu begrüßen. Und das sieht er einen, der ist nicht ordentlich angezogen. Der Mann, der hat kein festliches Gewand an. Der hat noch seine zerrissenen und ausgewaschenen, verdreckten Jeans von der Arbeit an, hat keine weiße Weste an, sondern eine verdreckte Jacke. Und da fragt ihn der König, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Der Mann gibt keine Antwort. Nach dem Anschiss kommt der Rausschmiss. Die Bodyguards kommen und bringen ihn weg. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße, werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird heulen und Zähneklappern sein. Und manche, die das lesen, sagen, da hast du es wieder. Der sogenannte liebe Gott. Wo soll der Typ denn, der gucken musste, dass er seine Familie die nächste Woche einigermaßen über die Runden kriegt, wo soll der das Festgewand herkriegen? Kann er sich doch gar nicht leisten. Stellt Gott also doch Vorbedingungen. Sieht man doch gleich, dass die Bibel sich widerspricht. Gott will nur die Reichen, die Guten an seinem Tisch haben. Überhaupt nicht. Erst lädt er die Guten ein und die Bösen. Und dann will er nur die Guten bei sich haben. Das ist nicht das Thema von Gott. Und sie fragen dann, wie soll der das Festgewand bekommen? Und die Antwort, die heißt, na genauso wie die anderen auch, die von der Straße eingeladen waren und die das Festgewand anhatten. Er sollte sich das Festgewand am Eingang vom König höchstpersönlich schenken lassen. Das war so Sitte. Das war so üblich. Ein Gewand zum Überziehen. Er hatte den Mantel der Scheinheiligkeit an und er lehnte das Gewand der Vergebung ab. Du kannst natürlich kommen, wie du bist. Mit Dreck an den Klamotten, mit deiner Sünde. Du musst aber wissen, Gott lässt dich nicht so, wie du bist. Da gibt's Veränderung. Vielleicht nochmal die drei Punkte von vorhin. Thema Geld. Dass plötzlich Menschen merken, das Geld, was mir zur Verfügung steht, ist nicht nur für mich da. Und ich sollte auch als Christ jetzt, wenn ich zum Himmelreich gehöre, ehrlich damit umgehen. Ich hatte eine Zeltevangelisation. Und am dritten Abend kam ein Mann nach vorn, mittlerer Jahrgang, bisschen jünger als ich, hat sich unters Kreuz gestellt, sein Leben Jesus gegeben und hinterher habe ich erfahren, dass ein Freundeskreis über 20 Jahre für diesen Mann gebetet hat. Über 20 Jahre. An dem Abend flossen Tränen. Ein Jahr später habe ich ein Konzert in diesem Ort gespielt, da war er wieder da. Da habe ich gefragt, und wie geht's denn so? Ich sage, ja, es geht gut. Ich bin Christ. Aber ich sage, weißt du was, ist manchmal auch schwer, sagt er. Ich sage, wieso? Ja, der Mann ist Unternehmer, musst du wissen. Ja, dann plötzlich gemerkt, ich sollte mich mal beim Finanzamt melden. Ich bin jetzt Christ. Und hat ein paar Zahlen angegeben, die er vorher verschwiegen hat. Er sagt, da musste ich ganz schön nachzahlen. Weißt du, wie sauschwer das ist, das viele Geld zu bezahlen? Und dann strahlte er und sagte, aber jetzt bin ich frei. Wo ich plötzlich gemerkt habe, hat Jesus Veränderung bewirkt, bei einem, der angefangen hat, die Bibel zu lesen. Oder beim Thema Sexualität fangen Leute plötzlich an, die ungeordneten Verhältnisse zu ordnen. Da wird Ordnung geschaffen im Leben. Man will plötzlich auch in diesem Thema sein Leben nach den guten Geboten und Ordnungen Gottes ausrichten. Und dann sind die plötzlich, die zusammengezogen sind, plötzlich verheiratet und sagen, nein, wir wollen klare Sache machen vor der Gemeinde, zu der wir gehören, und vor der Gesellschaft, zu der wir gehören. Und dann sind diejenigen, die so das Problem haben mit ihren Eltern, sagen, na, so ist Vater und Mutter ehren. Das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag meinen Eltern um den Hals falle. Aber wenigstens ehren, ihnen den Platz zugestehen, der ihnen von Gott gegeben ist, nämlich, dass sie die Partner des Schöpfers sind, dass Gott mir durch diese Eltern das Leben gegeben hat, egal wie die Eltern sich benehmen. Aber diese Achtung, die will ich ihnen geben, weil ich jetzt ja ein Kind Gottes bin. Wisst ihr, der Mann ohne Hochzeitsklamotten, der glaubte an den lieben Gott, aber nicht an den Gott der Bibel. Der liebe Gott, das ist einer, den die Leute so gern haben, der lächelt zu allem. Der sitzt auf Wolke 7, baumelt mit den Beinen und vergibt dir alles, drückt bei allem, was du tust, die Augen inklusive der Hühneraugen zu. Wer sich nicht ändern lassen will, glaubt an einen lieben Gott, der nicht konsequent ist. Der liebe Gott benimmt sich so wie manche Eltern, die rufen ihr Kind und wenn das Kind nicht kommt, ist es auch gut. Sie erziehen ohne Konsequenzen. Aber diesen lieben Gott gibt es nicht. Die Konsequenz von dieser Vorstellung ist, der Mann ohne Festkleid geht in die Kirche und hört das Wort Gottes und er geht aus der Kirche ohne Umkehr, ohne Vergebung und ohne Veränderung. Er hat am Abendmahlstisch bereits gesessen und gegessen und am Schluss wird er rausgeschmissen. Es gibt kurz vor dem Himmelstor einen Weg in die Hölle. Das macht Jesus hier eindringlich deutlich. Der Mann hat die Einladung angenommen, er ist äußerlich dabei gewesen, aber sein Herz und sein Leben wussten nichts vom Glauben, er hat nichts umgesetzt. Er zeigt in seinem Verhalten, dass er am Willen Gottes null Interesse hat. Dem Mann war der Wille des Königs Schnuppe und so wurde der König, der zum Feiern kommt, für ihn zum Richter. Die Bibel sagt, Gott kommt, um die Traurigen zu trösten und er kommt, um die Gottlosen zu zerschlagen. Und er fragt, Freund, wie bist du hereingekommen? Und da verstummt er, bekehrt sich nicht, lässt sich nicht verändern, nimmt die Vergebung nicht an. Wisst ihr, das Thema von Gott ist, was nicht passt, wird passend gemacht. Und weil wir ins Himmelreich nicht reinpassen, lädt er alle Menschen ein und will dich und mich und die Menschen, die du kennst, passend machen. Aber der Mann hier lässt das nicht zu und das ist die Hölle. Und sowas steht in der Bibel. Dieser Gott passt nicht in unser Toleranzverständnis. Was nimmt der da oben sich eigentlich raus, sagen manche. Ein Gott, der Menschen rausschmeißt, das macht doch Angst. Ich sage, na hoffentlich. Frage ist natürlich, welche Angst? Ich meine nicht die Angst, die krank macht, sondern ich meine die Angst, die aufmerksam macht. Also wenn ich mit unseren Enkelkindern durch Dresden gehe, weil die da wohnen, dann hoffe ich, dass die genügend Angst haben, bei Rot über die Straße zu gehen. Und wenn sie das nicht haben, dann werde ich mein Bestes dafür geben, dass die Angst haben, bei Rot über die Straße zu gehen. Und das ist eine Angst, die aufmerksam macht, die mir die Gefahren zeigt. Das ist eine Angst, auch die ich um mein Enkelkind habe. Und genau diese Angst kannst du bei Jesus entdecken und deshalb erzählt er dir solche starken Sachen. Weil er Angst um dich hat und er will, dass du die Angst, diese Aufmerksamkeitsangst hast. Weil er will, dass jeder einzelne Mensch im Himmelreich ankommt. Es hat ja überhaupt nichts zu bedeuten, dass es nur ein Mann war in dieser Geschichte, der steht für viele. Gott sieht den Einzelnen in seiner Gottlosigkeit und Gott sieht auch den Einzelnen in seinen Nöten. Und er fragt, gab es keine andere Art zu sündigen, als vorzutäuschen, dass du mein Diener bist, obwohl du es gar nicht bist. gab es keinen anderen Becher zu trinken als den Becher an meinem Tisch und ihn damit zu entweihen. Gab es kein anderes Brot als das Brot, das den Leib meines Sohnes darstellt. Und bis heute steht er da mit ausgebreiteten Armen und sagt, der Tisch ist gedeckt. Und du kannst in den ausgebreiteten Armen sehen, dass du willkommen bist, das Fest ist vorbereitet. Du und deine Freunde, ihr seid eingeladen, aber deinen Freunden musst du es erst noch sagen. Und hier gilt natürlich das, was ich am Anfang so ein bisschen durch den Kakao gezogen habe. Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben. Hier bei diesem Hochzeitsfest gilt das, weil das, was dann auf uns zukommt, unüberbietbar ist und wirklich das Schönste im Leben wird. Das Schönste kommt noch und dahin müssen wir die Leute einladen, bis hier irgendwann das Licht ausgemacht wird. Amen.